Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Bet noch zum Anfang. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben. Ich danke dir für den Lobpreis, für die Möglichkeiten. Herr, segne dies alles an uns. Amen. Ihr habt euch lange auf die Suche gemacht. Ihr habt Foren durchsucht. Ihr habt endlich diesen einen Stuhl gefunden. Diesen einen dunkel, schwarzes Mahagoniholz. Fest gibt's einen, der baut den euch. Ihr seid bereit, 100, 150 Euro, vielleicht auch 200 Euro in die Hand dafür zu nehmen und diesen einen Stuhl zu kaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? So dünnes, ganz dünnes Holz, so oben vielleicht mit so Knubbeln obendrauf, so grün samtener Stoff, so ein Stuhl, den man sich nicht an den Tisch stellt, sondern so ein spezieller Stuhl, so ein Dekostück, den man nicht in den Garten stellt, sondern ins Wohnzimmer. So, und jetzt habt ihr den gekauft. Ihr habt den beim Meister abgeholt, ihr nehmt diesen Stuhl, stellt ihn bei euch ins Esszimmer rein. Ihr seid sowas von stolz auf euren Stuhl. Und dann kommen die Gäste nach Hause so und die Leute kommen so und ihr denkt so, oh, jetzt mein Stuhl. Die sehen hoffentlich alle den Stuhl und die setzen sich auf die Stühle. Und dann kommt Großmutter, kein Platz ist mehr frei. Die Jugend, die übersieht total die Großmutter, vielleicht auch in dem Fall, weil sie, keine Ahnung, mit dem Handy beschäftigt sind, um den Tisch herum. Da ist noch dieser eine Stuhl da. Die Großmutter setzt sich drauf und BAM! Ist er kaputt. Habt ihr euch vorgestellt, wie die Großmutter am Boden liegt? Was hat das mit dem heute zu tun? Die Jahreslosung. Das Thema heute ist im Grunde genommen, Gott kommt mächtiger, wie wir glauben können, als wir glauben können. Und darin, und in diesem Ding, in dem Abschnitt, den wir heute haben, da ist ein Halbvers drin, weil der Anfang ist vielleicht so nicht so wichtig, das könnt ihr euch, werdet ihr gleich selber hören, warum von dem Vers nicht alles wichtig ist, sondern da steht ein Satz, den einer sagt. Der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für 2020. Oder sagen wir es anders, Herr, ich glaube, hilf mir, dir zu vertrauen. Wie geht's euch damit? Das ist für die Jahreslosung 2020. Ich glaube, hilf mir, dir zu vertrauen. Ich möchte heute mit euch schauen, was hat dieser kurze Halbsatz zu meinem Kontext, wo kommt der eigentlich her, warum, was hat es mit dem zu tun, was will der uns sagen, wo steht er drin und dann, was hat das mit eurem Alltag, mit eurem Leben zu tun? Schauen wir mal an, wo kommt es eigentlich her. Also Jesus, also er steht ja in Markus 9, 24. Jesus ist im Grunde genommen, hat angefangen, wenn man so im ersten Kapitel guckt, er wurde getauft, also losgezogen, hat geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, ist unterwegs. Und jetzt kommen sie an den Berg, in Caesarea so. Falls ihr eine Landkarte im Kopf habt, Caesarea, ganz egal, irgendwo in Israel. Auf jeden Fall stehen sie da auf dem Berg und er nimmt sich drei seiner Jünger und sagt, komm, wir gehen hoch auf den Berg. So, jetzt gehen die hoch auf den Berg, da oben, das kommt die Geschichte mit der Überschrift, der Berg der Verklärung oder der Moment der Verklärung oder wie auch immer. Sie begegnen dort zwei Lichtgestalten des Alten Testamentes und dann kommt noch die Stimme Gottes und sagt, dies ist mein Sohn. So, die Jünger total, oh, total gehypt und so, ole, ole, hier ist so schön, lasst uns Hütten bauen. Yeah, und Jesus sagt, nee, es muss weitergehen. Und dann gehen sie den Berg runter und zack, hier sind wir, an dem Punkt. Jetzt kommt der Abschnitt, der wichtig für uns ist. Jetzt habt ihr ungefähr eine zeitliche Einteilung so. Wir sind in der Mitte. Im Markus-Evangelium sind jetzt ungefähr zweites Drittel. Und da setzen wir jetzt ein. Und wer eine Bibel hat oder ein Smartphone, Tablet, wie auch immer, es hat sich dazu eingeladen, mit zu lesen. Wir lesen Markus 9, 14 bis 29. Du darfst vorlesen.
Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn, und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher, und der Schaum stand ihm vor den Mund. Wie lange leidet er schon darunter? Fragte Jesus den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden.
Danke. Punkt 1, schalten. Jesus und seine drei Jünger kommen von diesem Berg runter, wo sie gerade dieses super Erlebnis haben. Kommen runter, wahrscheinlich die Jünger total begeistert und total in voller Euphorie. Und das erste Bild, das sie sehen, ist, die Jünger sitzen im Streit oder stehen im Streit in einer riesen Menschenmenge drin und kappeln sich im Grunde genommen mit Worten mit den Schriftgelehrten, mit den Beamten der damaligen Zeit, mit denen, die das Gesetz auswendig konnten, die sich richtig gut auskannten mit dem Gesetz und allem. Haben sich mit denen gestritten. In all dem Durcheinander steht da, Jesus kommt runter und die ganze Menschenmasse, die noch so ein bisschen wie, heute würde man sagen, die Gaffer, hätten sie Smartphones dabei gehabt, hätten sie wahrscheinlich das gefilmt, später auf Instagram gestellt wahrscheinlich. Aber diese Leute, die merken, hey, da kommt Jesus. Und die ganze Menschenmasse dreht sich weg von diesem Streit und geht hin zu Jesus und geht in seine Richtung. Die wollen wissen, hey, was, hey, boah, cool, hey, das ist der Typ, der die Wunder tut. Habt ihr das gehört? Sie gehen auf jeden Fall sofort hin zu ihm. Und Jesus fackelt nicht lange. Ihr sagt, hey, was ist denn hier los? Warum streitet ihr euch? Warum kappelt ihr euch? Und dann kommt einer aus der Menschenmasse, und das ist der Vater, um den es sich dreht, also um dessen Sohn es sich dreht. Und dieser Vater, der geht zu Jesus hin und spricht Jesus in aller Ehrfurcht an. Er sagt, Lehrer. Er sagt, Meister. Hey, der du Weisheit hast, der du Autorität hast genommen, sagt ihm, hey, Lehrer. Und er erzählt ihm, dass seine Schüler, die Jünger, die saßen da und die haben versucht, den Geist, der seinen Sohn so sehr quält, haben sie versucht auszutreiben und sie waren nicht in der Lage. Sie haben es nicht geschafft, diesen stummen und gemeinen Geist auszutreiben. Jesus sagt dann aber nicht, ja, hey, sorry, hey, die sind erst im zweiten Lehrjahr, das dritte kommt jetzt demnächst und dann kommt auch Geisteraustreibung. Das konnten die noch gar nicht wissen, wie das funktioniert. Nee, Jesus geht extrem hart mit denen ins Gericht. Was sagt er? Der sagt im Vers 19, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Überlegt, wie alt die Jünger damals alle waren. Die waren alle gar nicht so alt. Waren viel jünger als ich. Und dann kriegt man sowas von seinem Meister gesagt, hey, boah, ey. Ist ja fast wie in der Werkstatt bei mir früher gewesen, wenn der Meister noch gesagt hat, boah, nicht schumpfen, ich glaube genug. Na, da fast nur geschumpfen. Wenig, nichts gesagt. Das hat wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. Aber warum ist er so enttäuscht? Weil sie es nicht hingekriegt haben? Weil er sie bloßgestellt hat? Das habe ich schon so lange in sie Zeit investiert und die raffen es immer noch nicht? Ab dem ersten Kapitel, das Sie lesen können im Markus-Evangelium, geschehen viele Wunder. Die Jünger gehen mit Jesus mit. Also er beruft Jünger, die Jünger gehen mit. Die erleben, welche Macht er hat. Zu was er imstande ist. Sie sehen sein Handeln. Und was passiert? Sie kommen in den Moment, wo sie selber handeln sollen und versagen. Jesus ist aber ein guter Lehrer. Er haut mal auf den Putz. Und er sagt dann trotzdem, er sagt nicht, Jungs, guck, geht hin, wo der Pfeffer wächst. Sondern er sagt, bringt mir den Jungen. So wie, jetzt habt ihr es verbockt, ich zeige euch mal, wie es funktioniert. So gefühlt, ne? Er hat ein weites Herz für uns, auch für seine Jünger. Um was geht es hier eigentlich? Geht es um das Versagen der Jünger? Weil sie sich mit den Schriftgelehrten gekabbelt haben? Geht es darum in dem Text? In dem Abschnitt? Geht es darum, wie man einen Geist, einen Dämon austreibt? Geht es darum? Oder darum, wie man gewisse Dinge nicht schafft, wie wir damit umgehen? Worum geht es? Es geht in diesem Abschnitt darum, dass Jesus, also in diesem Abschnitt, dass Jesus sehr enttäuscht ist. Nicht so enttäuscht wie mein Lehrer, Herr Helbig. Als wir in der Ausbildung waren, durfte jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, sei es handwerklich oder so, der hat mal einen U-Stahl feilen dürfen. Manche lachen, die wissen genau, was ein elendliches Thema das ist. U-Stahl feilen, oh, wochenlang sitzt man da und übt, wie man mit der Hand auf einer Feile abrollt. Und das, oh, es ist furchtbar. Man weiß, man geht morgens in den Unterricht und weiß, okay, der U-Stahl wird rausgeholt, man spannt ihn ein und es geht wieder los. Man macht den ganzen Tag nichts anderes, es gibt nichts anderes. Puh, auf jeden Fall, U-Stahl. Wir saßen dann da, eine Seite wurde gefalten, die andere durfte gefräst worden. Also ich habe meinen U-Stahl, war schon am Fräsen, ich habe meinen U-Stahl eingespannt, 45 Grad Winkel, weil daraus sollte ein Kerzenständer werden. Also super cool, alles eingestellt, Fräse, und dann kommt plötzlich einer von denen und sagt, ja, dreh mich um, und war das mein Haki? Ich habe mir gesagt, das ist mein Haki. Und dann habe ich gesagt, Haki, was Schluss? Haki, ich habe zu viel weggefräst, was soll ich machen? Das war die Kunst der Stunde, kennt ihr es? Ihr werdet als Handwerker, vielleicht die noch in der Ausbildung irgendwann kommen, ihr werdet was gefragt und endlich habt ihr die Chance, ihr habt einen Unwissenden vor euch. Und dann sagt er, Hagi, du musst zum Herr Helbig gehen und frag mal nach der Wieder-Dran-Hobelmaschine. Das ist die Kunst der Stunde, endlich, man hat die Chance. Und der Hagi, der im Vertrauen in mich, geht zum Herr Helbig und geht zu ihm und sagt, Herr Helbig, wo ist denn die wieder dran, Hobelmaschine? Jetzt wird Herr Helbig ungefähr einen ähnlichen Schmerz gehabt haben wie Jesus. Jetzt sind wir, und das hat er auch so gesagt, Hacke, jetzt sind wir schon im zweiten Lehrjahr und du weißt immer noch nicht, dass wir keine wieder dran, Hobelmaschine haben. Der hat einen Einlauf gekriegt, der seinesgleichen sucht. Der Arme. Also ich fand es schön in dem Moment, weil ich ja, oh, super, aber der Helbig war einfach enttäuscht, weil sie dachte, Alter, schon so lange hier, der rafft's nicht. Jesus war aber nicht enttäuscht wegen ihres Versagens. Er war nicht enttäuscht, weil sie versagt haben. Das ist nicht das Problem. Sondern er war enttäuscht, weil sie seiner Kraft oder der Kraft Gottes misstraut haben. Wie oft stehen wir in Situationen wie diese? Wir beten für Heilung, aber wir beten erwartungslos. Wir beten für Versöhnung, aber wir beten hoffnungslos. Wir beten für unsere Feinde, aber unversöhnlich. Wir beten für unsere Kinder, rechnen aber mit keinen Wundern. Wir beten für unsere Freunde und erwarten auch hier keine Wunder. Ich mache euch Mut. Lasst uns in unserem Leben etwas zwischenschalten. In unser Gebetsleben lasst uns etwas zwischenschalten, das uns immer wieder daran erinnert, dass auch heute noch Wunder geschehen. Wenn ich mir einen Stuhl kaufen gehe, so Stuhl vom Anfang, bevor ich mir nochmal einen Stuhl bei einem Meister hole, hole ich mir erstmal Informationen rein. Welche Erfahrungen haben denn die anderen gemacht? Ich gehe, wenn ich auf Amazon unterwegs bin, schaue ich mir erstmal die Bewertung an. Was, der 5 Sterne? Erst eine Bewertung, nee, das kann nichts wert sein. So, dann gucke ich 250 Bewertungen, 4,5 Sterne, ole ole, das muss richtig gut sein. Ich schaue mir an, was haben denn die Leute geschrieben? Machen wir das mit unserem Gebetsleben auch? Ich mache euch Mut, nehmt euch ein Buch, so nennt es das Buch des Vertrauens vielleicht, wo ihr reinschreibt, hey, was habe ich mit Gott erlebt? Oder ein MPWMG, meine persönlichen Erlebnisse, nein, meine persönlichen Wunder mit Gott. Meine persönlichen Wunder mit Gott, wo ihr Notizen reinmacht, wo ihr reinschreibt, hey, das und das Datum, das wurde erfüllt. Und wenn ihr dann schlechte Zeiten habt, wenn ihr sagt, hey Gott, warum handelst du nicht an dem Punkt, warum lässt du mich hier im Stich, dann habt ihr hier ein Buch, wo ihr nachschlagen könnt, reingucken könnt und sagen könnt, hey, Gott hat Wunder getan und ich weiß, er tut Wunder. Vielleicht handelt er nicht immer so, wie ich will. Könnt ihr auch reinmachen, so ein Kleber für zack, hat er anders gehandelt, aber trotzdem cool. Keine Ahnung. Sucht euch Möglichkeiten, wo ihr euch daran erinnert, wo ihr eine Rezession eures Gebetslebens Gottes aufschreibt. 5 Punkte. Yes! 5 Sterne. Mein Gebetsleben, 5 Sterne, Uli. Naja, 3,5. Geht doch nicht alles in Erfüllung. Manches lässt sehr lange auf sich warten. Aber das ist okay, ich halte es gut aus. Weil es ganz viele Gebetsanliegen gibt, die 5 Sterne tragen, wo ich dankbar dafür bin, dass es geschehen ist. Wo ich weiß, da kann ich nichts dran ändern. Da hat Gott ganz klar gehandelt. 5 Sterne, paff. Und ich gehe mutig ins nächste Gebet, weil ich weiß, er kann es. Schreibt euch eure Gebete auf. Es gibt ganz aktuelle Missionare, die schon lange tot sind, die ihre Gebete aufgeschrieben haben, wie zum Beispiel Jim Elliot. Also wenn ihr Lust habt, da gibt es ein Buch von Jim Elliot, der hat seine Gebete aufgeschrieben. Es ist richtig cool, diese Gebete zu lesen. Der war Missionar in Ecuador, hat dann sein Leben geopfert für die Mission. Und genau der hat ganz viel aufgeschrieben. Brutal. Ich mache euch Mut, manchen hilft es auch nochmal. 2020 wäre dann die Möglichkeit, ole ole, gucke ich mal, was 2019 alles geschehen ist. Und dann guckt ihr durch und ihr werdet erfüllt, weil ihr seht, was Gott in eurem Leben getan hat. 2. Punkt, walten, Vers 20 bis 24. Egal wer, eigentlich, Jesus wurde dieser Junge gebracht. Und Jesus, dann kommt dieser Junge und steht, der Geist sieht Jesus und er fängt an, dieses Kind zu packen und auf den Boden zu schmeißen und schäumend wälzt sich das Kind vor Jesus rum. Steht am Text drin, Jesus übernimmt die Kontrolle und geht auf das Kind drauf und hält seine Hand auf, fahr raus! Nee. Das Kind wird gebracht, das Kind rollt auf den Boden rum und Jesus steht erstmal da und guckt sich das an. Es steht nichts davon, dass es gleich geheilt hat. Steht erstmal, das Kind liegt da und schäumt und rollt rum. Könnt ihr euch das vorstellen? Kennt ihr das aus eurem Leben? Es fühlt sich so an, wie wenn Gott erstmal bloß zuguckt. Und dann wird es persönlich. Jesus schaut sich die Situation an und dann geht er zu dem Vater, bevor er sich um das Kind kümmert. Und dann geht er zum Vater und sagt, hey, wie lange hat das Kind schon das? Wie lange geht das schon so? Was glaubt, wie es dem Vater geht? Väter, die hier drin sitzen und der Mutter, denkt sie wahrscheinlich gleich so, heil doch das Kind! Mensch, ist doch uninteressant, wie es mir geht. Heil mein Kind! Das macht er nicht. Er will erst mal wissen, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Dieser gequälte Vater bekommt Raum und Möglichkeit, seinem Schmerz Luft zu machen. Und dann bittet er Jesus auch noch darum, dass ihm hilft. Er sagt aber nicht, Herr, hilf! Oder Herr, rette mein Kind! Sondern sagt, in Vers 22, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Das hat er jetzt nicht gesagt. Auch Jesus so. Jesus' Reaktion ist auch so ziemlich steil. Er sagt, wenn du kannst, Fragezeichen. Es ist so wie, also in der Jugendsprache zu sagen, what? Was fällt dir ein, sowas zu fragen? Ich stehe hier vor dir. Und du sagst, wenn du kannst. Jesus scheint über diese Frage nicht wirklich erfreut zu sein. Jesus setzt ihm dann eins entgegen und sagt, hey, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Das sagt er einem Vater, der schon seit Kindesbein an wahrscheinlich um die Heilung von seinem Kind betet. Dem, der wirklich vertraut und in dem Vertrauen auch wirklich treu ist, dem ist alles möglich. Der Mann sieht die Lösung seines Problems vor sich stehen. Er sieht, dass der hat schon, ihr müsst euch vorstellen, Mundpropaganda ging damals richtig gut. Es war besser als Twitter heute. Die Leute haben die Worte exakt weitergegeben. Er hat genau gewusst, hey, da kommt der hat schon mehrere Dämonen ausgetrieben. Der hat schon viele geheilt. Der kann, was er tut. Der macht es. Er glaubt auch daran, dass Jesus das kann. Er glaubt auch daran, wer er ist. Aber er hat kein Vertrauen in ihn. Der Mann geht nicht resigniert von Jesus weg und verschwindet oder fängt erneut an, Jesus anzubetteln, dass er doch seinen Jungen um des Jungen willen heilen soll, sondern der Vater bittet Jesus um das, was er braucht, dass sein Sohn gerettet wird. Und da kommt diese Jahreslosung. Er sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie oft habt ihr schon Jungsche gehört, hey, Jesus will alles hören. Er will, dass er richtig mit ihm redet. Wenn man sich die Psalmen anguckt, was David alles geschrieben hat, der hat richtig Luft gemacht. Redet mit ihm. Eure ganzen Emotionen, lasst die raus. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Jesus wusste, was mit dem Kind los war. Er kannte den Schmerz von dem Vater, aber er wollte ihn trotzdem hören. Er will es von ihm hören. Wie ehrlich sind wir im Gebet? Sagen wir ihm alles? Trauen wir ihm zu, dass er das schafft? Der Vater sagt, heile meinen Sohn, wenn du kannst. Beten wir manchmal auch so? Da liegt Jesus Schmerz hier in dieser Stelle. Im Gegensatz zum Vater wissen wir heute viel mehr als der Vater, wer Jesus ist. Was hat der Vater damals gehabt? Der hat damals die Tora gehabt, das Alte Testament. Er hat es vielleicht auch in manchen Stücken auswendig gekannt, weil es damals zur Schulbildung gehört hat. Und was hat er noch gehabt? Die Mundpropaganda. Mehr nicht. Was wissen wir? Wenn wir unsere Bibel reingucken, wir haben Wissen, das, was wir wissen, brauchen über Gott und seine Macht. Und dann eure Erfahrungen, die ihr habt, und wahrscheinlich auch noch vielleicht das hier, wenn ihr sowas habt. Eure persönlichen Erlebnisse mit dem, was ihr lest, wenn ihr das miteinander verquickt, dann habt ihr ein Wissen und das dürft ihr doch Vertrauen haben. Da liegt Jesus Schmerz, dass wir ihm nicht vertrauen. Jesus selbst spricht in diesem Moment im Vers 23 sogar eine Verheißung aus. Er sagt, dem, der glaubt, dem gelingt alles. In Markus 11, 24 steht sogar, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Beten wir so? So dreist? Ich sag's mal so dreist. Da gibt's eine Geschichte von der Doulos. Ich hoffe, ihr kennt vielleicht das Schiff. Das Doulos ist ein Schiff, das zieht durchs Mittelmeer drumherum, von Hafen zu Hafen. Und in den Hafen, wo sie sind, da wird Missionsarbeit gemacht. Das Schiff hat noch niemand gehört. Es war noch in der Entscheidung, wer kriegt es, entweder der eine oder der andere. Der heutige Besitzer, der es für die Mission benutzen wollte, der war auf dem Weg zu dem Schiff der Doulos. Und er wusste, ich will dieses Schiff. Und auf dem Weg zu Doulos hat er angefangen mit Beten. Und schon lange davor hat er gebetet. Und er wusste, hey, das ist so ein cooles Schiff, das will ich haben. Er hat dafür gebetet und er ist dann los zum Schiff und es hat ihm noch nicht mal gehört. Er hat auf den Anruf gewartet, hey, dir gehört das Schiff. Und er ist die Planken hochgegangen und er hat noch nicht gewusst, ihm gehört das Schiff. Und er hat weitergebetet, auf dem Weg die Planken nach oben hat er gebetet. Und er ist reingegangen, hat wahrscheinlich die Tür aufgemacht, ist da reingegangen, ist die Treppen hoch. Man hat so das metallerne Geräusch gehört, aber er hat kein Klingeln auf seinem Handy gehört. Er hat sich hoch in die Kombüse reingesetzt, nicht in die Kombüse, sondern oben da, wo der Kapitän ist. Hat sich da oben hingesetzt, hinter das Lenkrad, hat sich hingestellt und hat gebetet. Und hat das Schiff schon in Beschlag genommen und da waren schon die Leute, haben sich gesagt, was ist denn das für ein komischer Kauz, was will denn der sich das Schiff hier angucken? Und er war da auf dem Schiff und hat gebetet. In dem Moment kommt der Anruf und sagt, hey, ihr habt das Schiff. unterwegs, hat er nicht gebetet, Herr, wenn es dir möglich ist, dann gib uns das Schiff. So, hey, er hat gesagt, hey Herr, du weißt, wie wichtig das Schiff ist und du weißt, welchen Plan wir damit haben. Ich weiß, du bist der Herr des Geldes, du kannst uns das Schiff schenken. Hey, schenk uns das. Gib's uns. Mach's, es ist doch auch dein Wille, dass Menschen zum Glauben kommen. Kann sich mir aber gar nicht vorstellen, gell? Oder Georg Müller, der Waisenpastor von Bristol. Cooler Typ. Über Jahrzehnte weg hat er für zwei Freunde gebetet, die keine Christen waren. Über Jahrzehnte. Der Mann, der hat seine ganze Familie überlebt. Seine Frau, seine 5 Kinder, alle vor ihm gestorben. Dann lag der da im Sterbebett. Hat sich im Grunde genommen gefreut, war trotzdem glücklich, obwohl er schon so viel mitgemacht hat. Dann sitzt einer bei ihm, das ist aufgeschrieben, und er steht so bei ihm und sagt, hey, Georg, was eigentlich mit deinen zwei Freunden, für die du immer wieder betest? Also, die sind noch keine Christen. Ja, quält dich das nicht? Du stirbst wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen und quält dich das nicht? Das, nö. Nö. Ich hab's jetzt Gott so lange vor die Füße gelegt, der kümmert sich drum. Seine Aufgabe. Nachdem er gestorben ist, 2 Jahre später sind die Männer zum Glauben gekommen. Er hat es direkt nicht mehr mitbekommen. Manche Dinge werden wir auch nicht mitbekommen, die sich dann noch bewegen, wenn wir gehen. Jetzt wird im Text klar, dass Jesus nicht die Macht fehlt, den Dämon von den Jungen auszutreiben. Oder dass der Glaube vom Vater fehlt. Da haben wir den Glauben, den hat er. Er glaubt aber, dass er kein Vertrauen in Jesus hat. Also, der Mann hat kein Vertrauen in Jesus. Über Jahre hinweg sieht er dieses Elend von diesem Jungen. Wenn ich zu einer Firma gehe und mir einen Stuhl kaufen will und da steht Meister drauf, dann weiß ich, der hat zum einen eine Ausbildung gemacht. Dann weiß ich zum anderen, der hat Berufserfahrung. Dann weiß ich zum anderen, der ist zertifiziert, der weiß, wie man einen Stuhl baut. Der hat Ahnung. Dem kann ich vertrauen. Sonst hätte er nicht den Titel Meister. Und wenn ich sehe, dass der einen Stuhl bei sich in dem Schaufenster stehen hat, dann weiß ich, der hat nicht nur einen gemacht, meinen, sondern der hat schon mehrere gemacht. Waltet. Also handelt. Neu in eurem Gebetsleben und nehmt diesen Vers 24b, Markus 9, 24b, vielleicht mit rein ins nächste Jahr, 2020. Wenn ihr betet, sagt ihm, Herr, ich vertraue dir nicht, aber schenk mir den Glauben, dass du das, worum ich dich jetzt bitten werde, dass das in Erfüllung geht. Dass mein Freund, der so, mit dem ich so guten Kontakt habe, der dich noch nicht kennt, Herr, gib, dass er endlich anfängt, dich lieben zu lernen. Mein Kind, das vor dir wegläuft, Herr, gib, dass es umkehrt und erkennt, dass es dich gibt. Dass unsere Gemeinde wächst. Herr, du willst es doch auch, dass wir aus allen Nähten platzen. Ich weiß, du kannst es. Herr, hilf meinem Unglauben, dass ich dir zutraue, dass du das machst. Nehmt es mit, vielleicht betet es immer wieder. Ich mache euch wirklich Mut. Ich habe mal ein Buch gelesen, wo es um das Buch heißt Das Gebetsleben Jesu. Sehr empfehlenswert, würde ich euch empfehlen. Da hat einer geschrieben, ein betender Christ ist Satan ein Dorn im Auge. Er hasst die Gebete, ausgedrückter Demut und Unterordnung und Abhängigkeit von Gott. Der Widersacher Gottes hat nicht vergessen, welchen Einfluss vom Beter der Bibel wie Abraham, Samuel und so weiter ausging. Er wird alles daran setzen, dass wir unsere Zeit schlecht verwalten, das Gebet vernachlässigen und so anfangen, Gott zu zweifeln und dass wir uns falsch prägen lassen. Ah ja, ich bete heute Abend noch. Oder noch besser, ah ja, gestern bin ich wieder während dem Gebet eingeschlafen. Das war so cool. Ich entspanne mich immer so tief beim Gebet, dass ich dann plötzlich einfach wegdreht. Ah, ich würde sagen, hey, kommt bis zum Schluss beim Gebet. Ich mache euch Mut, bis zum Schluss zu kommen. Und wenn ihr im Liegen nicht beten könnt, weil das einfach eine ungeschickte Position ist, hey, dann, ich kenne einige, die knien. Ich kenne auch manche, die beten unter der Dusche, weil das so die 5 Minuten ist, wo man sonst nichts machen kann, außer sich einschauen. Cool, unter der Dusche, oder? sucht euch Möglichkeiten, wo ihr euch konzentrieren könnt. Ich habe bei mir zu Hause einen Kinosessel in der Ecke stehen, den kann ich, und dann davor so eine Wand, wo ich die Gebetsanliegen alle hingeschrieben habe, wo ich Montag, Dienstag, Mittwoch war, das ist sonst einfach, das ist zu viel. Verteilt sich auf eine Woche, manchmal erschlägt dann auch die Menge. Also ich, der ist krank und der ist krank, da rennt das Kind weg, oh, da gibt es Jugendarbeit, Gemeinde, Predigt nächste Woche für mich, für meine Frau, Kinder. Hey, verteilt es doch auf eine Woche. Es muss nicht alles am Montag gebetet werden. Es reicht auch am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Und da wird Zeit frei. Das muss nicht mehr eine Stunde sein, wo ihr alles reinquetscht, sondern konzentriert eine halbe Stunde am Tag. Und das ist kein Muss, sondern ich mache euch Mut, das zu tun. Schafft euch Möglichkeiten. Das war jetzt ganz witzig, ich habe gerade den Bibelvers hier gezogen, ich lese euch den kurz vor. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit ihr sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. 1. Petrus 4, Vers 10. Manche würden sagen, ah, ich bin nicht so der Beter. Und eigentlich bete ich lieber leise, weil in so einer Öffentlichkeit finde ich immer blöd, das kann ich auch verstehen, ist auch okay. Aber dann nicht zu den Gebetsgemeinschaften zu gehen, weil er sagt, hey, ich bete nicht laut, weil deswegen brauche ich gar nicht beten gehen. Hey, auf das Gebet zu zweit liegt besondere Verheißung. Ein großes Versprechen. Wenn zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich. Warum sollten wir dann nicht auch vielleicht schweigend zusammensitzen? Hey, wenn sich drei treffen, wo keiner laut beten kann, ist doch auch okay. Dann bete doch leise, da kommt er vielleicht mehr zu Wort. Einer sagt, ah, ich bin nicht so das Redensmächtig. Wird der mit seiner Frau nicht reden, wenn er mit ihr verheiratet ist? Schatz, du weißt, ich rede nicht so viel, deswegen kann ich dir nicht so viel von meinem Alltag erzählen. Was glaubt ihr, wie die Ehe aussieht? Wie die Beziehung aussieht? Neulich hat meine Frau zu mir gesagt, ich würde sagen, ich rede nicht wenig mit meiner Frau. Ich würde auch sagen, wenn ich von irgendeinem Dienst nach Hause komme, dann sitzen wir abends noch da und reden eine halbe Stunde. Wir frühstücken gemeinsam, weil ich habe das Privileg in meinem Dienst, ich darf das mir so einteilen, dass ich morgens mit meiner Frau frühstücke, wenn die Kinder alle im Kindergarten sind. Dann rede ich mit ihr und sagt sie euch, sie reden kaum noch miteinander. What? Als wie ich vielleicht auch zuhöre und mir auch die Zeit für sie nehme. Neulich saßen wir in der Sitzung, haben über vieles gesprochen und wir merken, wir haben das Gebet nach hinten geschoben. Und dann sagt einer, ah ja, es wurde alles gesagt, der Herr hat es gehört, komm, lass uns gehen. Brauchen wir mit beten. Einer sagt noch Amen. Oft schieben wir das Gebet am Ende vom Tag. Am Ende vom Tag, wenn alles gefüllt ist mit Arbeit, Netflix, Amazon Prime, shoppen, Kinder ins Bett bringen, vielleicht noch einen Kaffee, dass man noch die Wäsche zusammenlegen kann, keine Ahnung, vergessen wir noch komplett das Beten. Die Zeit mit Gott, so wie die Zeit mit eurem Partner. Wenn wir das vergessen, Zeit mit unserem Partner zu nehmen, sieht die Beziehung bald sehr schlecht aus und das Vertrauen in meinen Partner. Punkt 3, letzter Punkt. Hände falten. Vers 25 bis 29. Jetzt wird stressig. Jesus hat diesen Jungen vor sich, der Mann hat gesagt, was er sagen wollte. Jesus hat so auch hat mit ihm darüber geredet, was er denkt und was der Mann denkt, was er fühlt. Und plötzlich die Menschenmasse, da hört sich, jetzt kommen sie. Also das heißt, da werden noch ein paar oben gestanden bleiben. Die haben sich noch den Streit weiter wahrscheinlich mitverfolgt von Jüngern oder was weiß ich. Auf jeden Fall, es kommen noch mehr dazu. Zack, und dann steht Jesus, jetzt handelt er. Gefühlt ist er so ein bisschen im Stress. Und dann bedroht er den Geist. Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Jesus sagt erstmal, ich. Er macht klar, wer hier steht. Da braucht nicht sagen, ich, Jesus Christus, Sohn Gottes, oder ich, Jesus, oder so, sondern der Geist weiß genau, wer da steht. Er hat gesagt, hey, ich sag's dir jetzt, du hast zu handeln. Er sagt, du fährst gefährlich auf und ich sag dir, du kommst nie wieder zurück. Nie wieder. Da hat er keine Chance. Und das weiß er. Der reißt das Kind hin und her, könnt ihr euch vorstellen, ist hin und her gerissen und da fährt er aus, ist weg und dann fällt der Junge zu Boden, liegt da wie tot. Und die Menschenmasse, da steht die Menschenmasse, guckt sich das Kind an und denkt sich, oh, krass, das Kind ist tot. Und dann steht ein ganz arg schöner Begriff in der Bibel und da steht, Jesus nimmt seine Hand und hebt ihn auf. Dieser Begriff steht zum einen für jemanden aufwecken oder von den Toten holen. Wie oft ist es so, dass wir ringen und Jesus uns von den Toten wiederholt. Zurück ins wahre Leben. Freunde zurückholt ins wahre Leben. Familienangehörige zurückholt ins wahre Leben. Eventuell hat sich alles wieder etwas beruhigt. Es steht gar nichts genau dran, es steht noch drauf, er holt den Jungen hoch, er richtet ihn auf und dann geht er mit seinen Jüngern in ein Haus. Also das heißt, dass er sich am Anfang so beschwert hat, das war schon hart, aber es war nicht so schlimm, dass nicht Jesus gesagt hat, mit euch trinke ich keinen Kaffee mehr. Sondern gesagt, so, jetzt kommt's, gehen wir nochmal in ein Haus, wo wir uns nochmal Zeit füreinander nehmen. Und dann kommen die Jünger und die sagen, ey, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Warum war uns das nicht möglich? Wir haben doch auch gebetet. Und dann sagt Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. In der Schlachtübersetzung und anderen Übersetzungen steht auch, in meiner Elberfelder zu Hause steht auch, Gebet und Fasten. Durch nichts anderes. So, zur Klärung. Das finde ich so schön. Unser Jesus, unser Gott, haben die Macht über Himmel und Hölle. Und das macht dieser Text hier klar. Jesus sagt, ich, und er fährt aus, da ist kein Kampf im Himmel. Es gibt manche Richtungen, die würden sagen, da oben herrscht ein Kampf zwischen um jede einzelne Seele. Aber der Kampf ist schon längst entschieden. Jesus, Gott, die beiden, die sind der Platzhirsch. Die sind die Chefs hier. Die sind die, um es mal so zu sagen, die sind die Babos. Die sagen, wo es lang geht. Da ist kein Kampf zwischen Teufel und Gott. Da ist schon ein Sieger. Und der andere, der versucht noch abzuräumen, was geht. Aber das, der rödelt halt. Durch das Wort Jesu werden wir befreit von dem, was uns so sehr belastet. Er zieht uns raus. Er hat die Macht, uns wieder aufzurichten. Uns auf die Füße zu stellen. Herauszuholen. Aus dem Elend, in dem wir drinstecken. Aber was machen wir damit? Jesus gibt dir keine Anordnung, wie man solche Dämonen austreiben soll, oder? Aber er sagt doch, durch Glauben, durch Gebet und Fasten, oder? Ist das ein Text für Exorzisten? Wie kann ich den Dämon austreiben? Jesus, noch eine kurze Frage, hat Jesus gebetet und gefastet, bevor er den Dämon ausgetrieben hat? Hat er nicht. Oder hat er so den Five-Second-Masterplan für Fasten? Ich verzichte für 5 Sekunden auf schlechte Gedanken. Zack, ja, zack, ich bete für dich. Paff, ausgefahren. Nein, er fastet gar nicht. Er fastet gar nicht. Betet er? Nein. Er sagt, was zu tun ist. Diese Geschichte steht in 3 Evangelien. Einmal im Lukas-Evangelium und da steht am Ende, wo die Jünger mit Jesus im Haus sitzen und sie verstanden nichts. Also sie saßen mit Jesus im Haus, also sie haben alles erlebt, zack, 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 stehen mit dem Haus, sitzen drin und dann sagen, was ist da gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich weiß überhaupt nicht, was es soll. Warum? Und wie macht der und wir nicht? Und im Matthäus-Evangelium, da ist eher noch so, dass Jesus da erst den Anschiss austeilt. Und dann sagt, ihr Kleingläubigen, ihr seid so kleingläubig. Und im Markus-Evangelium sagt er, hey, nur Gebet und Fasten. Und da wird es nochmal ganz deutlich. Den ganzen Abschnitt zieht sich ein Gedanke und das ist die Frage nach, wie gut ist unsere Beziehung? Wie gut ist eure Beziehung? Es geht darum, dass wir oft Wunder wollen, dass wir möchten, dass Gott handelt, unsere Gebete erhört. Er möchte aber erstmal eine Beziehung zu uns. Sozusagen, dass ich will, dass meine Frau mich unterstützt in all dem, was ich tue und auch mal ein bisschen Zeit von mir verzichtet, braucht es Beziehung. Wenn ich nicht bereit bin, Beziehung mit meiner Frau zu leben, zu sagen, heute schaffe ich nichts, sondern heute kümmere ich mich um Frau, weil heute frei ist. Wenn ich das nicht tue, dann wird sich das ganz schnell spürbar in der Beziehung melden. Wo keine Beziehung ist, wird auch wenig geschehen. Er will unser Herz schreien hören. Er will, dass wir ehrlich und aufrichtig vor ihm kommen und uns vor ihm nicht wichtig machen, sondern ihn wichtig machen. Wie schaffen wir das? Er sagt, durch Gebet, durch das Händefalten. Wir finden das Thema Beten so oft. Nehmt mal eine Konkordanz oder geht auf bibelserver.de, gebt zwei Begriffe ein, vielleicht Gebet und Beten. Und dann schreibt alle Bibelstellen raus und dann guckt mal nach, was alles zum Gebet versprochen wird. Das verändert vielleicht euer Denken auch zu dem Punkt, hey, wie bete ich? Wie viel Raum gebe ich dem Beten in meinem Leben? Es gibt eine Statistik, die sagt, hey, wenn wir nach Schaffen, Arbeiten, allem Pipapo nach Hause kommen, die Kinder ins Bett gebracht haben, unser Hobby gefrönt haben, alles okay, dann haben wir 2,5 Stunden nichts zu tun. Also 2,5 Stunden am Tag tun wir nichts. Also haben wir Luft für irgendwas. Also wenn ihr die Zeit wirklich habt, 2,5 Stunden, ist die Frage, da kann man, heutzutage gibt es Filme, die gehen heute alle 2 bis 2,5 Stunden. Und man setzt sich hin und haut 2,5 Stunden für einen Film raus. Und ich liebe Filme. Man sagt auch Cineast, ich bin Cineast. Aber die Frage ist, fülle ich die 2,5 Stunden mit 2,5 Stunden Film? Oder nehme ich mir davon 1 Stunde und sage, hey, oder 1,5? Weil man es vielleicht lernen muss. Man muss sich nicht, ich sage nicht, hey, setz dich hin, 1 Stunde, ab heute, müsst ihr lernen. Manches muss man erst lernen, wie beten. 10 Minuten, nach einem halben Jahr, 20. Nehmt euch Zeit, lernt es. Ich mache euch Mut dazu, das ist kein Muss. Ihr seid zur Freiheit berufen. Aber es gibt eine Freiheit, die auch Beziehung schafft, und es gibt eine Freiheit, die Beziehung zerstört. Sozusagen, um im Bild zu bleiben, hey, geht mal ins Möbelhaus. Schaut euch Stühle an. Welcher Stuhl ist schon der beste? Welcher ist gut? Schaut euch die Dinge an und überprüft, wo kann ich denn am besten den Stuhl kaufen? Ihr geht auch nicht, wenn man sich ein neues Möbel kauft, geht man nicht am besten zu Mömax und guckt sie nur Mömax an, sondern man geht dann auch noch zum XXL Lutz oder wie sie alle heißen, Gamma-Dinger, ohne Werbung machen zu wollen, aber das sind die mir gerade einfallen. Also ihr geht in verschiedene Möbelhäuser und guckt mal, wie sind die Preisverhältnisse? Welcher ist gut? Habt ihr so Möglichkeiten, Anlaufstellen, wo ihr nicht alleine beten müsst? Ich weiß, hier gibt es eine Gruppe Moms of Prayer, die treffen sich hin und wieder, ich glaube einmal die Woche, und die beten für ihre Kinder und für verschiedene Dinge. Demnächst vom 13. bis zum 17.01. habt ihr die Allianz Gebetswoche. Es gibt eine Statistik, die schlecht besuchtesten Kreise in Gemeinden sind die Gebetskreise. Überlegt euch das mal. Ich sag's mal so ganz dreist, wie viel mehr würde in unseren Gemeinden geschehen, wenn wir mehr beten würden? Und damit meine ich nicht nur Wunder, denn bevor unsere Situation verändert wird, wird oft durchs Gebet der Beter verändert. Und das verändert viel. Und das ist das Wunder, wenn euer Herz verändert wird. Sucht Möglichkeiten, sucht euch jemanden, mit dem ihr wisst, der schweigt genauso viel wie ich, mit dem will ich eine halbe Stunde verbringen, im Nichtsagen. Und vielleicht fängt man dann irgendwann an, miteinander zu beten. Und dann trifft man sich und fängt an, hier so ein Buch zu machen. Sagt, hey, wir haben doch letztens dafür gebetet, lass uns das mal aufschreiben. Und alle halb Jahr machen wir es auf oder alles Vierteljahr, gucken rein und machen einfach bloß ein Treffen, wo wir Gott Danke sagen. Einfach mal 1/2 Stunde Gott Danke sagen. Und wir beten die Dinge ab. Und wenn wir nicht durchkommen, auch nicht schlimm, wir müssen nicht immer alles. Aber der Herr sieht unseren Willen. Lasst uns Gebet leben, Freude daran empfinden. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wieso falten wir so selten die Hände zum Gebet, obwohl Sieg und Niederlage in unserem persönlichen Leben wie auch in unseren Gemeinden vom Gebet abhängen? Das wissen wir doch aus der Bibel, aus der Kirchengeschichte und aus eigener Erfahrung. Ich habe einen Gebetskreis aufgemacht für die Jugend. Super cool. 4 Stück kamen. Yay! Bei mir oben im Büro, wir haben es getroffen, 3, 4, dann waren es nur noch 3, 4 Mal und dann waren es, erst waren es 5, dann waren es 4, dann waren es 6, dann waren es 3, dann waren es 2, dann war es tot. Und ich habe gedacht, oh Gott, warum kriege ich das nicht hin? Warum wollen die nicht? Und dann kommt einer von denen, der da war und sagt, hey Clemens, du rastet nicht. Wir würden es gerne machen, wie wir wollen, nicht so wie du willst. Und ich denke mir, oh, wie geil. Die Jugend hat dann selber ihren Weg gefunden. Es sind jetzt auch nicht mehr so viele, leider. Aber die treffen sich trotzdem seit 2 Jahren sonntags und beten. Und das habe nicht ich initiiert. Da kann ich mir keine Krone für aufsetzen. Und da kann ich mir nichts für machen. Überhaupt nichts. Ich habe es noch nicht mal gerafft, wie sie es brauchen. Ich war der Falsche dafür. Sondern da hat sich was in den Herzen der Jugendlichen hat sich da verändert, dass sie gesagt haben, und wir brauchen es doch. Und wie gut ist es. Vom Schalten und Walten lasst uns die Hände falten. Ich mache euch Mut dazu. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lebt Beziehung durch das Gebet. Amen.